Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Lukas Lüthi. Wir beginnen mit der aktuellen Lage in Blatten im Walliser Lötschental. Dort hat es heute Morgen und gestern größere Gletscherabbrüche gegeben. Die Gesteins- und Eismassen seien nun an einer Stelle über einen Schutzdamm hinausgelaufen, sagt Fernando Lena vom kantonalen Führungsstab. Wenn das Material weiter über den Damm hinauskomme, könnten Teile von Blatten verschüttet werden.
Die Gefahr ist sicher da, wenn weitere Abstürze kommen, viel mehr Material kommt. Man kann das nicht voraussagen, ob das links oder rechts geht oder gerade hinunter zur Lonza. Das kann man nicht voraussagen, aber die Leute sind ja alle in Sicherheit.
Gleichzeitig sei Abbruchmaterial auch in den Fluss Lonza gelangt, sagt Fernando Lena vom Führungsstab. Aktuell staue sich die Lonza noch nicht auf, dieses Szenario sei aber wahrscheinlicher geworden. Die Walliser Regierung hat die besondere Lage ausgerufen, um schnell reagieren zu können. Ein Teil des Gletschers oberhalb von Blatten könnte einstürzen und große Moorgänge auslösen, die auch Häuser in Blatten beschädigen könnten. Zu zwei kurzen Meldungen aus dem Ausland. Die neue deutsche Regierung will die Einwanderungspolitik verschärfen. Sie hat dazu zwei Gesetzesentwürfen zugestimmt. Einer davon betrifft den Familiennachzug. Flüchtlinge mit sogenanntem subsidiärem Schutz sollen ihre engen Angehörigen vorerst nicht mehr nach Deutschland holen dürfen. Das Parlament muss dem aber noch zustimmen. Die EU ist auf Kurs, um ihre Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Das sagt die EU-Kommission. Mit den Plänen der EU-Länder würden bis dann 54% weniger Treibhausgase ausgestoßen als 1990. Das Ziel liegt bei 55%. Dafür müssten die Länder ihre Pläne in die Tat umsetzen, schreibt die EU-Kommission. An den Börsen ist es letztes Jahr gut gelaufen und davon haben auch die Schweizer Pensionskassen und die Versicherten profitiert. Die Pensionskassen verzinsten die Altersguthaben letztes Jahr durchschnittlich mit 4,3%. Das zeigt die Pensionskassenstudie des Swisscanto, einer Tochterfirma der Zürcher Kantonalbank. So großzügig seien die Kassen in den letzten 20 Jahren erst einmal gewesen, heißt es in der Studie. Zwischen den einzelnen Pensionskassen habe es aber teils große Unterschiede gegeben. Zu den Börsendaten geliefert von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.241 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 93,72 gehandelt und der Dollar zu 82,70. Und das Wetter? Am Nachmittag wird es vielerorts nass bei 18 Grad. Im Süden regnet es nur lokal bei 24 Grad. Morgen wird es dann immer sonniger. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Tobias Mayer.
SRF Musikwelle.
Wir haben vor dem Mittag, am Vormittag, einen Haufen Schweizer Musik gehört, haben uns Schweizer Dialektausdrücke gewidmet, ja, und auch Schweizer Billett verlost für Schweizer Volksmusik Anlässe für das Heirassa-Festival zum Beispiel. Jetzt nehmen wir den Rucksack und es geht Richtung Mexiko zum Einstieg in die Stunde zusammen mit dem Bob Moore. Ich wünsche euch eine gefreute Mittagsstunde und einen guten Miteinander.
Thank you. Sonnenschein, Vagabunden und wir sind gekommen aus dem schönen
Tag vor dem Obenloben. Machen wir nicht. Aber der Obenloben, bevor er da ist, das machen wir. Der Montag oben. Der Oben mit dem wunderschönen Wunschkonzert vom 8. bis am 10. Ihre Lieblingsmusik.
Heute so, morgen so. Einmal traurig, einmal froh.
Und Ihre lieben Grüße. Das Montag oben Wunschkonzert. Machen Sie mit, online auf unserer Seite, ganz abends scrollen und dort den Wunsch aufgeben auf srfmusikwelle.ch.
Hey!
Thank you. weiß, ich war oft daneben, doch meine Liebe war stets echt. Lebte einfach mein Leben, doch nicht alles war nur schlecht. Die Sonne schien nach jedem Regen, so war's auch bei uns wahr. Ich lernte nie aus meinen Fehlern und nun ist es vorbei. Mag sein, ich mochte nicht viel taugen, doch dass ich dich liebte, das musst du mir schon glauben. Mag sein, ich hab dir Tränen gebracht, doch ich sag dir, nie hab ich mit Absicht gemacht. Mag sein, ich mochte nicht viel taugen, doch dass ich dich liebte, das musst du mir schon glauben. Mag sein, ich hab dir Tränen gebracht, doch ich sag dir, nie hab ich mit Absicht gemacht. Ich hab dir vieles versprochen und ich hielt es dann nicht ein. Daran ist manches zerbrochen, ließ dich viel zu oft allein. Immer wieder hast du mir verziehen, doch nun war es zu viel. Unsere Liebe war auf Zeit geliehen, doch niemals nur ein Spiel. Mag sein, ich mochte nicht viel taugen, doch dass ich dich liebte, das musst du mir schon glauben. Mag sein, ich hab dir Tränen gebracht, doch ich sag dir, nie hab ich mit Absicht gemacht. Mag sein, ich mochte nicht viel taugen, doch dass ich dich liebte, das musst du mir schon glauben. Mag sein, ich hab dir Tränen gebracht, doch ich sag dir, nie hab ich mit Absicht gemacht. Heute weiß ich, ich war so dumm, habe mein Glück verspielt. So oft, warum hab ich damals so gefühlt? Mag sein, ich mochte nicht viel taugen, doch dass ich dich liebte, das musst du mir schon glauben. Mag sein, ich hab dir Tränen gebracht, doch ich sag dir, nie hab ich mit Absicht gemacht. Mag sein, ich mochte nicht viel taugen, doch dass ich dich liebte, das musst du mir schon glauben. Ich hab dir Tränen gebracht, doch ich sag dir, nie hab ich's mit Absicht gemacht. Nie hab ich's mit Absicht gemacht. Nein, nie hab ich's mit Absicht gemacht.
Ach, wenn ihr so charmant seid, dann glauben wir es ihm auf jeden Fall, oder? Im Carlo Schenker, der da gesungen hat. Mag sein, unserem Leonard. Grosser Schlagersänger, der auch hier moderiert, ihr wisst es, hier auf der SRF Musikwelle. Neue Musik von ihm dieses Jahr rausgekommen. 40 Jahre, 40 Hits. Er feiert also ein doppeltes Jubiläum. Das ist das SRF Musikwelle. Musikalisch unterwegs in der Mittagsstunde, noch bis um 12:30 und dann wartet jetzt ein Rendezvous am Mittag auf uns mit den aktuellsten Informationen samt Hintergrund. Jetzt darf ich euch ein schönes Stückchen Musik präsentieren. Wirklich Perle sozusagen. Ein spezielles Duo, das da musikalisch auftritt, nämlich ein Alphorn und eine Klarinette. Ja, und sie harmonieren ja fein ein bisschen gut. Ich hätte es jetzt gerade selber gehört. Lisa Stoll mit ihrem Alphorn und Carlo Brunner an der Klarinette. Sie beide spielen uns ab der CD Alphorn Liebe Lisas Träume. Thank you.
Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però?
Intorno al mondo senza amore, come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va.
Col cuore appresso una donna,
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora,
chissà. Ma dove vanno i marinai, mascalzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana, nel cielo che sorride? Come fanno i marinai con questa noia che li uccide? Dormentati sopra un ponte, in fondo a un malincuore, sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York? Ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere veri uomini vero?
E intorno al mondo senza amore, come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va. Col cuore appresso a una donna,
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora, chissà.
Fast gar kein Spass mehr, jeder packt in der Insel Blues. Wo ist der Zauber denn endlich durch? Wo scheint die Sonne samtig warm? Steht der See wieder in der Tür? Sieben Kinder und noch eins im Arm. Ja, der strahlt die ganze Insel. Als gäb's kein Elend und gäb's kein Gewalt. Als hätte der lieb Gott mit dem Pinsel einen vergessenen Traum aufs Wasser gemalt. Bahama, Bahamas, durch dich, der Sommer sich so lang. Für all die vielen Touristen, die Misses und Misten, für die scheint die Sonne gern. Bahama, Bahama, Mengi, da wird schon gern wie sie. Auf der sonnigen Seite das Leben bestritten, sie scheint die auch lieb für dich. Und die Polizei holt mit Blaulicht Pizza. So zeigt jeder halt seine Macht. Ja, würde einer von denen Herren schwitzen, dann wär's geschehen um sie ganze Pracht. Am Ufer wird wieder gebettet, und im Meer werden sie wieder getauft. die arme Sünde gerettet, wo ihre Seele am Teufel haben verkauft. Aha, Mama, Mamas Tüchti, der Sommer sich so lang. Für all die vielen Touristen, die Messe so mischt, für die scheint die Sonne gern. Aha, Mama, Mama, Mengi, da geht's dir schon ein Mies. All die Müller zum Stopfen, das Dach, wo gehen Tropfen, Trabal im Paradies. So gäb's manchmal noch von ihr zu erzählen, doch der Sommer ist gleich vorbei. Strände wieder leer und einsam, wie sie früher einmal waren. Und dann strahlen die ganze Insel, als gäb's kein Elend und gäb's keine Gewalt. Als hätte lieb Gott mit dem Pinsel einen vergessenen Traum aufs Wasser gemalt. Bahama, Mamas Tüchti, der Sommer sich so lang. Für all die vielen Touristen, die Messe so mischt, für die scheint Sonne gern. Bahama, Mama, Mengi, da wird schon gern wie sie. Auf der sonnigen Seite das Leben bestreiten, sie scheint ja auch für dich. Bahama, Mama, Mengi, da geht's dir schon ein bisschen weiss. All die Mühle zum Stopfen, das Dach, wo ging Tropfen, Trabal im Paradies. Bahama, Mamas Tüchti, der Sommer sich so lang. Für all die vielen Touristen, die Messe so mischt, fliehst in die Sonne gern.
Uhr 30, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Eine halbe Million Essensportionen und 2 Millionen Hungernde. Bei der Verteilung der Hilfsgüter im Gazastreifen gab es einen Toten und Verletzte. Der Druck auf Israel steigt, auch von Jüdinnen und Juden. Im Tagesgespräch sagt Corinne Fleischer, Leiterin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen für den Nahen Osten:
Die Leute sind so verzweifelt und die Verzweiflung treibt das Chaos. Sobald ein Lastwagen reinkommt, die Leute rennen zu dem Lastwagen, nehmen was sie können. Das sind dann nur die Starken, die es überkommen.
Mehr dazu um eins. Außerdem in der Sendung: Klimaklage gegen deutschen Energieriesen. RWE sei in Peru nicht für die Klimaerwärmung verantwortlich, sagt ein Gericht. Die Kläger feiern trotzdem. Muslimische Minderheit Myanmars in Bedrängnis. Indien schafft heimlich Rohingyas aus, unter anderem dorthin, wo sie verfolgt werden. Rendezvous. Die Themen ausgewählt hat Daniel Hofer. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Chaotische Zustände bei der Hilfslieferung im Gazastreifen gestern. Die hungernde und verzweifelte Menge rennt zum Lastwagen. Die israelische Armee schießt und verletzt 48 Personen. Ein Palästinenser stirbt. Frage an Auslandredaktorin Susan Brunner: Warum klappt es nicht mit der Lieferung der Hilfsgüter in den Gazastreifen?
Ja, erfahrene Hilfswerker kritisieren, dass die Gaza Humanitarian Foundation, welche von Israel mit der Verteilung von Hilfsgütern beauftragt wurde, keine Erfahrung hat mit so großen Verteilaktionen. Diese Stiftung, die zwar in Genf registriert ist, hat in Genf kein Büro oder Vertreter oder jedenfalls sind diese anderen Hilfsorganisationen nicht bekannt. Der Chef dieser Stiftung, Jake Wood, hat am Sonntag seinen Rücktritt angekündigt mit der Begründung, so Hilfsgüter zu verteilen sei weder machbar noch mit humanitären Prinzipien vereinbar. Eine recht unbekannte Organisation, die nun Hilfsgüter verteilen soll an 2 Millionen Menschen, von denen viele buchstäblich am Verhungern sind, das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Und wenn das selbst der Chef feststellt, sagt das schon vieles über die unmögliche Situation aus.
In Israel wird diskutiert, wer hinter der Gaza Humanitarian Foundation steckt, die von nun an diese humanitäre Hilfe bringen soll. Die New York Times schreibt, die Stiftung sei von Geschäftsleuten mit Verbindungen zur Regierung in Jerusalem gegründet worden. Warum dürfen nicht anerkannte und bekannte Hilfsorganisationen diese Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza bringen?
Israel hat das Palästinenserhilfswerk UNRWA verboten, weil es diesem vorwirft, Terroristen in seinen Reihen beschäftigt zu haben. Aus diesem Vorwurf hat die israelische Regierung einen Pauschalvorwurf gemacht, die UNRWA sei terroristisch unterwandert, was die UNRWA abstreitet. Den anderen etablierten Hilfsorganisationen traut die Regierung nicht zu, dass sie dafür sorgen kann, dass Hilfsgüter nicht in die Hände der Hamas gelangen. Also hat sie eben diese Stiftung mit der Verteilung von Hilfsgütern beauftragt. Ob diese aber wirklich dafür sorgen kann, dass die Hamas keine Hilfsgüter stiehlt, ist mehr als fraglich. Laut Aussagen von Hilfesuchenden im Gazastreifen hat die Stiftung keine Kontrollen gemacht, wer Hilfsgüter bekommt. Also könnten sich auch hier Leute der Hamas unter den Hilfesuchenden befinden.
Was bedeutet es denn für die Leute vor Ort, wenn Hilfslieferungen nicht oder nur in geringem Maß ankommen?
Für die Menschen vor Ort geht es nur noch ums Überleben. Viele haben nichts oder kaum mehr etwas zu essen. Ihre Kinder verhungern. Vom Schriftsteller Akram Surani, mit dem ich regelmäßig Kontakt habe, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Alter von 10 und 15 Jahren im Gazastadt lebt, habe ich gestern gehört, dass seine 10-jährige Tochter vor Hunger Mahlzeiten auf Papier malt. Und sie zählen zu den Glücklichen, die gestern noch etwas Linsen hatten. Wenn die Nachricht kursiert, es gebe Lebensmittel, dann machen sich Zehntausende auf, um etwas davon zu ergattern und viele gehen leer aus. Und es gibt sogar Palästinenser im Gazastreifen und außerhalb, die zum Boykott dieser Hilfslieferungen aufrufen. Das ist allerdings nur zynisch, wenn die Menschen am Verhungern sind.
Immer mehr Verbündete Israels protestieren gegen diese Situation. Der deutsche Kanzler Merz zum Beispiel distanziert sich. Auch Italiens Außenminister Antonio Tajani übte scharfe Kritik, es müsse jetzt aufhören. Der Druck steigt also und der Druck scheint auch aus der Schweiz zu steigen, unter anderem von der jüdischen Altbundesrätin Ruth Dreyfus. Gibt es weitere jüdische Persönlichkeiten in der Schweiz, die sich nun zu Wort melden?
Ja, heute ging ein offener Brief an den Bundesrat, den rund 80 Privatpersonen und 14 Organisationen unterzeichnet haben. Mit unterschrieben haben auch jüdische Persönlichkeiten, nicht nur Altbundesrätin Ruth Dreyfus, sondern auch Bar Ephraim, Rabbiner der jüdisch-liberalen Gemeinde Zürich und Guy Bollack von der Organisation Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel-Palästina. Auch in Israel gibt es Hunderte von Jüdinnen und Juden, darunter auch solche, die früher beim Verteidigungsestablishment gearbeitet haben, welche kritisieren, was Israel jetzt im Gazastreifen mache, habe nichts mehr mit der Verteidigung gegen die Hamas zu tun. Die Hamas macht Israels Aufgabe auch enorm schwierig und trotzdem gerade Jüdinnen und Juden sind bekannt für ihr Engagement für humanitäre Prinzipien. Immer wieder gab es Persönlichkeiten, die sich dafür öffentlich eingesetzt haben.
Danke für die Einordnung, Susan Brunner. Und damit zum Nachrichtenüberblick mit Lukas Lüthi.
Wir beginnen mit der Lage in Blatten im Walliser Lötschental. Dort hat es heute Morgen und gestern größere Gletscherabbrüche gegeben. Die Gesteins- und Eismassen seien an einer Stelle über einen Schutzdamm hinausgelaufen, sagt Fernando Lena vom regionalen Führungsstab. Wenn das Material weiter über den Damm hinauskomme, könnten Teile von Platten verschüttet werden.
Die Gefahr ist sicher da, wenn weitere Abstürze kommen, viel mehr Material kommt. Man kann das nicht voraussagen, ob das links oder rechts geht oder gerade hinunter zur Lonza. Das kann man nicht voraussagen, aber die Leute sind ja alle in Sicherheit.
Gleichzeitig sei Abbruchmaterial auch in den Fluss Lonza gelangt, sagt Fernando Lena vom Führungsstab. Aktuell staue sich die Lonza noch nicht. Die Walliser Regierung hat die besondere Lage ausgerufen, um schnell reagieren zu können. Ein Teil des Gletschers oberhalb von Platten könnte einstürzen und große Murgänge auslösen, die auch die Häuser in Platten beschädigen könnten. Ob Fleisch, Eier oder Milch. Ab Juli müssen in der Schweiz alle tierischen Lebensmittel gekennzeichnet sein, wenn den Tieren dafür wehgetan wurde. Der Bundesrat hat dafür die betroffenen Verordnungen angepasst. Die Deklarationspflicht gilt zum Beispiel für Rindfleisch von Tieren, die ohne Betäubung kastriert oder enthornt wurden, oder auch für die sogenannte Stopfleber von Enten oder Gänsen. Alle Betriebe, die solche Lebensmittel anbieten, müssen diese kennzeichnen, also alle Läden, aber auch Restaurants. Der Kanton Aargau führt an den Volksschulen ab dem kommenden Schuljahr ein Handyverbot ein. Schülerinnen und Schüler dürfen während des Unterrichts, den Pausen oder auf Schulreisen keine privaten Smartphones, Laptops oder Smartwatches mehr nutzen. Diese Geräte störten unter anderem den Unterricht und würden Risiken wie Cybermobbing mit sich bringen, schreibt die Aargauer Regierung. Lehrpersonen können Smartphones oder Laptops aber für den Unterricht erlauben. An den Börsen ist das letzte Jahr gut gelaufen und davon haben auch die Schweizer Pensionskassen und die Versicherten profitiert. Die Pensionskassen verzinsten die Altersguthaben letztes Jahr durchschnittlich mit 4,3%. Das zeigt die Pensionskassenstudie der Swisscanto, einer Tochterfirma der Zürcher Kantonalbank. So großzügig seien die Kassen in den letzten 20 Jahren erst einmal gewesen, heißt es in der Studie. Zwischen den einzelnen Pensionskassen habe es aber teils große Unterschiede gegeben. Die neue deutsche Regierung will die Einwanderungspolitik verschärfen. Sie hat dazu zwei Gesetzesentwürfen zugestimmt. Einer betrifft den Familiennachzug. Bestimmte Flüchtlinge sollen enge Angehörige vorerst nicht mehr nach Deutschland holen dürfen. Dies betrifft Menschen, die zwar in Deutschland bleiben dürfen, aber kein Asyl- oder Flüchtlingsschutz bekommen. Zudem will die deutsche Regierung, dass eine Einbürgerung nicht mehr nach 3 Jahren, sondern frühestens nach 5 Jahren möglich ist. Beiden Änderungen muss das Parlament noch zustimmen. Die EU ist auf Kurs, um ihre Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Die Mitgliedstaaten hätten ihre Pläne deutlich verbessert, sagt die EU-Kommission. Mit diesen würden bis 2030 54% weniger Treibhausgase ausgestoßen als 1990. Das Ziel liegt bei 55%. Um dieses zu erreichen, müssten die Länder ihre Pläne nun auch in die Tat umsetzen, schreibt die EU-Kommission. Und das Wetter? Am Nachmittag regnet es verbreitet, dazu ist es windig bei 18 Grad, im Südtessin bleibt es trocken bei 23 Grad. Gegen Abend lockern die Wolken aus Norden auf, es sind aber weiter Schauer und Gewitter möglich. Morgen hat es zunächst in der Deutschschweiz noch viele Wolken, tagsüber wird es immer sonniger bei rund 21 Grad, im Süden gibt es Nordföhn und 26 Grad.
Es ist wie Stoff für einen Film, aber es ist Realität. Ein peruanischer Bauer und Bergführer beobachtet, dass der Stausee oberhalb seines Hauses sich immer mehr mit Schmelzwasser vom Gletscher füllt. Er fürchtet nicht nur um sein Hab und Gut, sondern auch um das Leben der 50.000 Menschen, die unterhalb des Stausees in der Stadt Huaraz leben. Er geht juristisch mit den Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern vor gegen den deutschen Energiekonzern RWE. Als einer der grössten CO2-Emittenten sei RWE mitverantwortlich für die Klimawarnung und die Gletscherschmelze. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann, Sie beobachten den Fall für uns. Soeben hat ein Oberlandesgericht in Nordrhein-Westfalen sein Urteil verkündet. Was hat es entschieden?
Es hat die Klage abgewiesen, mit der Begründung, das Risiko, dass die Gletscherflut das Haus des peruanischen Bauern und Bergführers ernsthaft bedrohe, sei zu wenig hoch, als dass RWE zu einer Zahlung verurteilt werden könne.
Damit hat das Gericht gleich entschieden wie die Vorgängerinstanz. Wie lautet denn die Begründung?
Nun, das Oberlandesgericht hat grundsätzlich gesagt, die Klage sei zulässig im Unterschied zur Vorgängerinstanz und hat sogar Vertreter extra nach Peru geschickt. Diese sind aber zum Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt Wasser des Gletschersees das Haus des Klägers innerhalb der nächsten 30 Jahre erreiche, bei nur etwa 1% liege. Andere Klimawissenschaftler sind im Auftrag des Klägers zu ganz anderen Schlüssen gekommen.
Interessant ist, dass sich die Kläger aus Peru trotzdem jetzt als Sieger fühlen. Wieso denn?
Nun, das Gericht macht einen großen Unterschied zwischen diesem konkreten Fall und der grundsätzlichen Frage. Es hält nämlich ausführlich und eindeutig fest, dass Unternehmen, die viel CO2 ausstoßen, wie der deutsche Energiekonzern RWE, der für rund 0,4% der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, für Klimarisiken haftbar gemacht werden können, auch wenn diese weit weg, in diesem Fall in Peru, auftreten. Dass das Gericht dies so deutlich festhält, das sei neu und extrem wichtig, sagen die Klägerinnen und Kläger rund um den peruanischen Bauern und feiern das als großen Erfolg, auch wenn eben der Peruaner im konkreten Fall nun kein Geld von RWE erhalten wird.
Also um es ganz klar zu sagen, RWE hat dort in der Region gar nichts gemacht. Also wie sind die Klägerinnen und Kläger überhaupt auf die Idee gekommen, RWE zu verklagen?
Nun eben, der peruanische Bauer und Bergführer, der hat einfach gespürt seit Jahren, wie der Klimawandel zu Veränderungen führt und hat sich in seiner Existenz bedroht gefühlt und er hat nach Verantwortlichen gesucht und sich dann mit der nicht deutschen Nichtregierungsorganisation German Watch zusammengetan und eine exemplarische Klage angestrengt gegen RWE. RWE wurde ausgewählt, weil der Konzern mit seinen Kohle- und Gaskraftwerken zu den 100 größten sogenannten Klimasündern gehört, die weltweit etwa 70% der CO2 Emissionen verursachen. Und heute muss man wohl sagen, die Idee ist aufgegangen, denn Unternehmen mit einem so hohen CO2-Ausstoß werden rechtliche Risiken künftig einkalkulieren müssen, zumindest wenn sie in westlichen Rechtsstaaten zu Hause sind. Es gibt etwa 60 ähnliche Klagen weltweit, die noch hängig sind. Die werden sich nun auf dieses Gutachten oder auf dieses Urteil von heute berufen werden. Das wird das Geschäft mit Öl, Kohle und Gas wohl verteuern. Übrigens, eine Reaktion von RWE steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.
Vielen Dank für die Informationen aus erster Hand, Klaus Ammann. Und so geht es im Rendezvous weiter. Ausschaffung auf indische Art. Rohingyas ins Meer werfen oder nach Myanmar bringen, wo sie verfolgt werden. Hoffnung auf Tessiner Art. Der Bundesrat möchte beim Flughafen Lugano-Agno sparen. Die Stadt Lugano liebäugelt dagegen mit der Rückkehr zur alten Größe. Und Hoffnung auf eigene Kulturgüter, die Aborigines verlangen, was ihnen gehört und jetzt in einem Museum in Basel steht. Bange blickte die Weltöffentlichkeit in den letzten Wochen nach Indien und auf den aufgeheizten Konflikt mit Pakistan. Doch im Kampfgetöse zwischen den beiden Atommächten ging eine Nachricht fast unter. In einer Nacht- und Nebelaktion schaffte die indische Regierung hunderte Rohingyas und Bangladeschis aus, die zum Teil seit Jahren als Flüchtlinge in Indien lebten. Einige von ihnen warf die Armee vor der Küste Myanmars einfach ins Meer. Ausgerechnet Myanmar, das Bürgerkriegsland, wo den Rohingyas Verfolgung und Tod drohen. Südasien-Korrespondentin Maren Peters.
Sie kamen um 10 Uhr abends. Ihre alten Eltern hätten nur die Kleider mitnehmen können, die sie am Körper trugen, sagt Ayesha am Telefon. Sie seien in Handschellen und mit verbundenen Augen abgeführt worden. Auch die beiden jüngeren Brüder habe die Polizei mitgenommen. Sie erst ins Gefängnis gebracht, dann mit dem Flugzeug auf weit entfernte Inseln geflogen, dann aufs Boot gesetzt. Vor der Küste Myanmars seien sie im Meer ausgesetzt worden, mit einer Schwimmweste als einzigem Schutz. Das war vor 3 Wochen. Ayesha, die eigentlich anders heißt, blieb in Delhi zurück, verzweifelt. Sie mache sich solche Sorgen, vor allem um ihren kranken Vater. Ayesha weiß nur, dass ihre Familie in Myanmar angekommen ist, zusammen mit rund 40 anderen Rohingyas aus Delhi. Ob sie noch leben, weiß Ayesha nicht. Der Kontakt sei abgerissen. Die Familie war vor 13 Jahren nach Delhi geflüchtet. Sie selbst wurde in einem Flüchtlingslager in Bangladesch geboren. Die UNO bezeichnete das Vorgehen der indischen Regierung als Unverschämtheit und kündigte eine Untersuchung an. Auch der bekannte indische Menschenrechtsanwalt Colin Gonsalves kritisiert die Nacht- und Nebelaktion.
totally illegal, totally unconstitutional, because our constitutional law.
Die Ausschaffung sei total illegal. Indien habe die UNO-Flüchtlingskonvention zwar nicht unterzeichnet, aber das indische Recht habe deren Prinzipien übernommen. Demnach sei es verboten, einen Flüchtling ohne Gerichtsverfahren einfach dorthin zurückzuverfrachten, wo er oder sie verfolgt werde. Im Fall der staatenlosen Rohingyas zurück zu den Verursachern des Genozids in Myanmar. In Indien leben gut 20.000 Rohingyas als registrierte Flüchtlinge, viele davon in Gefangenenlagern. Die indische Regierung bezeichnet Rohingyas öffentlich als illegale Infiltratoren. Priyali Sur von der indischen Nichtregierungsorganisation The Azadi Project arbeitet seit Jahren mit Rohingya-Flüchtlingen.
A lot of them have been telling us that, you know, the same fear, the same violence.
Viele berichteten, dass sie inzwischen in Indien dieselbe Angst verspürten, dieselbe Gewalt erlebten wie früher in Myanmar. Sie hätten Angst, aus dem Haus zu gehen und fühlten sich ständig von der Polizei verfolgt und beobachtet. Die Flüchtlinge könnten jederzeit willkürlich festgenommen und in ein Gefangenenlager gesperrt werden, sagt Aktivistin Sur.
But nobody in their wildest imagination.
Dennoch habe sich niemand vorstellen können, dass die indische Regierung Rohingyas einfach ins Flugzeug und aufs Boot verfrachten und ins Meer werfen könnte. Das missachte alle Rechtsprinzipien und die Menschenrechte. Um den Rohingyas zu helfen, hat ihre Organisation zusammen mit Menschenrechtsanwälten wie Colin Gonsalves im Namen der betroffenen Familien Petitionen beim obersten Gericht eingereicht. Ziel ist es, die ausgeschafften Rohingyas zurückzuholen. Das Gericht hat die Entscheidung gerade auf Ende Juli verschoben und die Kläger aufgefordert, Beweise vorzulegen.
Technically, we've not lost the case.
Technisch sei der Fall zwar noch nicht verloren, sagt Anwalt Gonsalves, aber der Trend sei bereits klar. Das Gericht sei nicht auf Seiten der Flüchtlinge. Sollte die Petition Ende Juli definitiv abgelehnt werden, dann werde die Tür für Massendeportationen geöffnet, befürchtet er. Das befürchtet auch Ayesha in Delhi, deren Familie gerade deportiert wurde. Wir leben in ständiger Angst. Wir könnten die Nächsten sein, die sie abholen.
Der Tessiner Flughafen Lugano-Agno kannte auch schon bessere Zeiten. 32 Linienflüge starteten da einst. Das Geschäft lief aber nicht und Lugano-Agno ging Konkurs. Seither betreibt die Stadt den kleinen Flughafen. Genutzt wird er im Moment vor allem für Geschäfts- und Privatflüge. Lugano träumt aber von einer Rückkehr zur alten Größe. Doch die Finanzen weisen in die gegenteilige Richtung, denn der Bund spart und möchte die 5 Millionen Franken für den Flughafen streichen. Ivan Santoro.
Piloti e passeggeri parte minima.
Davide Petrioli führt durch den Mini-Flughafen. Alles da.
Qui c'era la biglietteria.
Check-in.
Lì, bagagli.
Gepäckaufgabe.
Dogana.
Zollkontrolle. Der Flughafendirektor von Lugano zeigt die Einrichtungen mit einer Mischung aus Stolz und Wehmut. Alles würde funktionieren, nur gebraucht werden die Anlagen nicht. Denn es gibt weit und breit keine Passagiere, welche ein Ticket lösen oder Gepäck aufgeben müssen.
Ja, es tut ein bisschen weh, aber ist eine Möglichkeit, dass die Stadt will, das bleibt noch im Moment.
Man gibt die Hoffnung noch nicht auf, dass D1 wieder Charter oder gar Linienflüge ab Lugano abheben werden. Im Moment dient der Flughafen aber vor allem der Privatfliegerei und Geschäftsleuten.
Also sind 10.000 Leute pro Jahr und die Leute, die Business in Tessin haben oder Business in Europa haben und die Mehrheit sind Leute, die in der Raum Tessin Sottoceneri, aber auch Superceneri und auch einige von Italien kommen.
Der Flughafen sei wichtig für den Wirtschaftsstandort Lugano und deshalb müsse man investieren. Es brauche dringend eine Komplettsanierung.
Ist alles alt.
Insbesondere die Büros oder das Gebäude des Restaurants sind alt. Vor allem aber brauche es einen neuen und größeren Hangar, so Petrioli. Für diese umfassenden Sanierungen sucht die Stadt Lugano private Investoren. Federführend dabei ist Stadtrat Filippo Lombardi. Für den ehemaligen Tessiner Mittelständerat hat der Ausbau des Flughafens Lugano hohe Priorität. Aber
Was wir nicht machen wollen, ist mit Steuergeldern Investitionen in diesen Flugplatz machen. Deswegen haben wir ein Konzept der Public-Private Partnership entwickelt. Der wird demnächst dem Gemeinderat unterbreitet. Und wenn der Gemeinderat zustimmt, werden wir eine Ausschreibung für private Investoren machen.
Lombardi spricht von mindestens 30 Millionen Franken, welche Private beisteuern sollen. Viel mehr Kopfzerbrechen als Investitionen machen Lombardi aber derzeit die Sparmaßnahmen des Bundes. So sollen die Regionalflughäfen wie Lugano künftig keine Gelder mehr erhalten für die Sicherheit. Geld notabene, das die Fliegerei selbst bezahlt habe, sagt Stadtrat Lombardi.
Es geht insgesamt um die Rückerstattung der Hälfte der Kerosinsteuer, die von den Regionalflugplätzen generiert wird.
Allein Lugano fehlten dadurch 5 Millionen Franken oder fast 40% der Einnahmen. Das wäre ein Riesenschlag, sagt Lombardi, denn es würde wohl sehr viel schwieriger werden, private Investoren zu finden. Mit öffentlichen Geldern von Stadt und Kanton einzuspringen, wäre kaum mehrheitsfähig. Deshalb bliebe wohl nur die Erhöhung der Start- und Landegebühren für die Kunden des Flugplatzes, meint Lombardi. Nicht mehr als recht, findet dies Caroline Camponovo vom VCS Tessin. Der VCS ist der Meinung, dass es nicht richtig ist, dass die öffentliche Hand bis zu 88% der Sicherheit des Flughafens Lugano subventioniert. Denn es gibt in Lugano keine Linienflüge mehr, sondern hier landen nur noch Privatjets. Also Leute, die Geld haben, ein Flugzeug besitzen. Für sie macht es nichts aus, auch noch für die Sicherheit zu bezahlen. Flughafendirektor Petrioli hofft hingegen, dass man in Bern noch einlenkt. Denn es gäbe noch einige Hürden für das Sparprogramm.
Werden wir sehen, was macht Frau Kellersutter. Dann der nächste Entscheid ist vom Bundesrat und der übernächste Entscheid ist vom Parlament. Im Moment, wir warten wir.
Voraussichtlich im Herbst wird der Entscheid fallen. Bis dahin ist am Flughafen Lugano Geduld gefragt.
Sie hören Rendezvous live auf DAB Plus oder auf der SRF Play App oder als Podcast auf srf.ch/audio. Das British Museum in London, der Louvre in Paris oder das Pergamon Museum in Berlin. Sie alle könnten schließen, wenn sie die Kunstschätze in die Länder zurückbringen müssten, aus denen sie stammen. In ihren Vitrinen stehen ägyptische Sarkophage, Mumien, ganze Tempel und zahllose Marmorstatuen. Die Tendenz ist aber seit einigen Jahren, dass die Länder ihre Kulturgüter zurückhaben wollen. Auch das Museum der Kulturen in Basel hat jetzt eine solche Anfrage bekommen von australischen Ureinwohnern. Aus Canberra berichtet Urs Welterlin.
Auf den ersten Blick wirkt er fast unscheinbar. Ein Baumstamm, gut 2 Meter hoch, trocken, vor Generationen gefällt. Doch die geschwungenen Schnitzereien zeigen, dass dieser Baum besonders ist. Der Dulu, wie er in der Sprache des Volkes der australischen Gamilerei Aboriginal heißt. Nach Jahrzehnten in der Fremde ist er jetzt zurück in der Heimat. Das Museum der Kulturen in Basel hat das Objekt jüngst in die australische Stadt Canberra gebracht und den traditionellen Besitzern übergeben. Der Dulu war 1940 in die Stadt am Rheinknie gekommen. Beschafft habe ihn der Basler Forscher und Sammler Lukas Stächeli, sagt Beatrice Warrell, die Ozeanien-Expertin des Museums.
Er hat sich in Australien niedergelassen, blieb aber mit dem Museum der Kulturen Basel immer verbunden und so gelangte über das Australian Museum in Sydney dieser Baum zu uns.
Die genaue Zahl der in den letzten Jahren von Museen an die ursprünglichen Besitzer zurückgegebenen Kulturgüter wird nirgendwo zentral erfasst. Sie variiert auch je nach Land und Institution. Immer mehr Museen aber stimmen einer entsprechenden Anfrage durch die Besitzer einer solchen Restitution zu. Wayne Griffiths ist ein Ältester des Aboriginal-Volkes im australischen Bundesstaat New South Wales. Er hatte das Basler Museum 2022 erstmals kontaktiert.
This Dulu is much, much more than a tree. This Dulu is a ancient piece of our story, an ancient piece of the continuing culture the continuing laws and customs of our practice of across thousands and thousands of years.
Dieser Thule sei wesentlich mehr als nur ein Baum. Er sei ein Symbol der Geschichte seines Clans und repräsentiere die Jahrtausende alte, bis heute anhaltende Kultur der Ureinwohner, ihrer Regeln und Gesetze. Der Baum sei genutzt worden, um Kindern und Jugendlichen die Verantwortung und Verantwortlichkeit gegenüber ihren Familien zu lehren. Damit hätten die Kultur der Aboriginal und die Schweizerische etwas gemeinsam, habe er während eines Besuches in Basel festgestellt.
We learned that the Swiss have a strong sense of accountability, that there's lessons and values that are taught to children from a very young age of being responsible.
Schweizerinnen und Schweizer würden den Kindern auch schon sehr früh beibringen, wie wichtig die Übernahme von Verantwortung sei. Ist die Rückgabe solch wichtiger Kulturgüter nicht auch ein Verlust, nicht nur für das Museum und die Forschung, auch für die Schweiz? Diese Frage stellen Kritikerinnen und Kritiker immer wieder. Nein, sagt die Kuratorin Beatrice Warol. Die Schweiz habe sogar gewonnen. Die Gamilaerei überreichten dem Museum im Gegenzug einen neuen, geschnitzten Baum.
Somit hat das Museum eine Kopie des Baumes. Man hat uns sogar noch eine Steinaxt geschenkt und ein Kulamon, ein Behältnis, worin man Blätter verbrannt hatte für die Zeremonie. Das heißt also jetzt museal gesprochen, ganz nur in Zahlen, heißt das, wir haben nicht minus eins, sondern plus zwei.
Auch der Schweizer Botschafter in Australien, Nicolas Stürchler, ist von der Richtigkeit der Rückgabe dieses wichtigen Kulturguts überzeugt.
Dort wollen wir und können wir einen Beitrag leisten und das tun wir gerne. Das entspricht der Schweizer Tradition für Menschenrechte, für ein humanitäres Engagement.
Der Thule wird nun eine weitere Reise antreten, seine letzte, ein paar hundert Kilometer nur, von der Hauptstadt Canberra an den Ort seiner Herkunft bei der Kleinstadt Canada. Dort wird er wieder jene Aufgabe übernehmen, die er ursprünglich hatte. Als Lehrer der nächsten Generation von Gamilaerei Aboriginal.
Positive Geschichten im Rendezvous, einer Sendung im Auftrag der SRG. Das war der Bericht von Urs Welterlin. Israelische Großoffensive im Gazastreifen. Die UNO warnt vor einer Hungersnot. Corinne Fleischer, Leiterin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen für den Nahen Osten, berichtet von ihren Verhandlungen mit Israel, von der umstrittenen Stiftung, die nun Hilfsgüter verteilt, und vom Chaos vor Ort im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Lukas Lüthi.
In Glatten im Walliser Lötschental sind Gesteins- und Eismassen über einen Schutzdamm hinausgelaufen. Das sagt der regionale Führungsstab. Gleichzeitig sei Abbruchmaterial auch in den Fluss Lonza gelangt, staue den Fluss aber noch nicht. Ab Juli müssen in der Schweiz alle tierischen Lebensmittel gekennzeichnet sein, wenn den Tieren dafür wehgetan wurde. Das hat der Bundesrat entschieden. Dies gilt etwa für Rindfleisch von Tieren, die ohne Betäubung kastriert oder enthornt wurden. Die neue deutsche Regierung will die Einwanderungspolitik verschärfen und hat dazu zwei Gesetzesentwürfen zugestimmt. Einer davon betrifft den Familiennachzug, mit dem anderen sollen Einbürgerungen erst später möglich werden.
SRF Musikwelle.
Und wir starten in Nachmittag mit der Pia Käser am Mikrofon und mit einer kleinen Französisch-Lektion. Ich würde sagen, Einsteigerinnen und Einsteiger, das schaffen wir zusammen mit den Shorts. Comment? Ça va? Fragen Sie. Damals in Paris,
ging mit ihr tanzen. Ach, was war sie süß. Sie lag so eng in meinen Armen. Ich sagte, komm, wir gehen hier fort. Doch ihre Antwort war französisch. Ich verstand kein Wort.